Hallo, da steht man jetzt im Rampenlicht. Das ist meine Güte. Ja. Wir müssen nächstes Mal Sonnenbrille mitnehmen. Ja, wir wollen heute mal wieder gemeinsam gucken, was in der Bibel steht. Und zwar 2. Petrusbrief. Also Petrus, ich denke, ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen. Einer der 12 Apostel. Und klar, Petrus war ein ganz besonderer, er ist auch von Gott ganz besonders bevollmächtigt worden, wenn man sich das vorstellt, ja, was Jesus zu ihm gesagt hat. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und dann hat er ihm noch die Schlüssel des Himmels anvertraut. Wahnsinn. Also er hat ihn mit sehr hoher Autorität ausgerüstet. Und der Petrus, als er dann ja, am Ende gemerkt hat, dass er bald sterben wird, hat er den 2. Petrusbrief geschrieben. Man sieht, das gilt also als Vermächtnis von Jesus, von Petrus. Und es war ihm vor allem ein Thema besonders wichtig. Und dieses Thema, da geht es heute in unserem Predigtext drum. Und er hat dann auch geschrieben, also solange er jetzt noch im Leben ist, wird er eigentlich hauptsächlich das Thema vorbringen und auch auf die Gefahr hin, dass er sich vielleicht wiederholt oder dass manche das vielleicht schon mal kehrt hin, sagt er, das macht nichts aus. Also das denke ich mir nicht aus, das steht alles da, ja. Das macht nichts aus, da erinnert er halt die Leute da dran, beziehungsweise er rüttelt sie wach. Und ich finde, in dem Text, da wird sehr gut erklärt, was uns einerseits als Christen von Gott geschenkt wird und wo wir im Prinzip nichts dazu tun können, und auf der anderen Seite, was uns von Gott bereitgehalten wird und was uns vielleicht jetzt nicht so automatisch geschenkt wird. Aber ja, lesen wir mal den Text. Das ist also 2. Petrus 1, Vers 1 bis 11. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. Also man sieht gleich, Petrus, er schreibt an Christen, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Und Petrus, er betont da ganz ausdrücklich, dass der Glaube geschenkt ist. Also, was man da jetzt einfach aus den 2 Versen zuerst mal rauslese, der Glaube ist geschenkt. Und ja, mit dem Glaube ist ja eigentlich auch die Rettung verbunden. Glaube und Rettung gehören zusammen. Das ist mir jetzt auch wieder in der Bibel lese, ist ja Lukas dran gewesen die letzten Wochen und Monate, und wie oft da Jesus zu irgendwelchen Menschen sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Ja? Glaube und Rettung gehören zusammen. Wir sind juristisch gesehen vor Gott ohne Sünde, und das ist unendlich kostbar. Ja? Also das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Also wenn ihr jetzt irgendwie so hättet, ja, jeder von euch kriegt 100 Millionen oder so. Man, das, vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich weiß ja, in Kia oder ist eh ein Haufen Geld, aber egal. Ja. Also, aber stellt euch das mal vor, oder man kann, ja, oder eine Milliarde, jeder von euch hätte es jetzt, und das wäre so. Also ich glaube, ihr würdet euch freuen. Ne? Also... Ja, also das hier, der Glaube und die Rettung, ist unendlich viel mehr wert. Oder das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Es ist die das angenommen haben, die Christen sind, das ist geschenkt, komplett geschenkt. Das konnte nur Jesus für uns tun. Wir können dem nichts hinzufügen. Ja, ich glaube, ihr habt das schon gewusst, gell? Oder das ist ja eigentlich das Evangelium in Kurzform. Ich sage da ja nichts Neues. Und wenn man jetzt sich das so überlegt, ja, ist das, was vielleicht Petrus so wichtig war, dann kann man sagen, Petrus, du kannst beruhigt sein. Ja. Allerdings machen jetzt viele hier in ihrer Theologie einen Punkt. Also irgendwo, ja, ich glaube an Jesus, ich bin gerettet. Und okay, es ist wichtig, ob das Jesus zu verdanken. Ja, habe ich alles kapiert, fertig, schon gebongt. Oder war da noch mehr? Es ist nämlich so, dass Gott noch viel mehr für uns bereithält. Also, nächste zwei Verse. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Also da könnten wir jetzt viel dazu sagen. Ich möchte zum Anfang mal den Fokus nur darauf richten, was da am Schluss steht. Er hat uns die größten Zusagen gegeben, dass wir dem Verderben dieser Welt entfliehen können. Da stelle ich mal die Frage, sind wir dem Verderben nicht bereits entkommen, als wir Christen geworden sind? Oder dann steht da, ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Also so, das ist eigentlich also Zukunft. Also hier wird jetzt offensichtlich etwas angesprochen, das mir nicht automatisch so einfach geschenkt kriegen oder geschenkt kriegen, als wir Christen geworden sind. Und mit der göttlichen Natur, da kann also eigentlich nicht der Heilige Geist gemeint sein, von dem man ja ausgehe, dass wir den bekommen, wenn wir Christen wären. Es ist nämlich vielmehr so, wenn wir gläubig wären, dann sind wir zwar juristisch vor Gott ohne Sünde. Das heißt, Gott rechnet uns die Sündlosigkeit oder Gerechtigkeit Jesu zu. Unser ganzes Wesen ist aber noch so wie vorher. Es ist noch genauso unerlöst, es ist immer noch genauso verdorben wie alles andere in der Welt auch. Und wir produzieren eine Sünde nach der anderen. Und manchmal wird dann gesagt, ja, das ist normal oder ja, das wird immer so bleiben. Hier steht aber jetzt mal prinzipiell was anders. Hier steht, dass es anders werden kann. Und was da dafür an Voraussetzungen notwendig ist, das hat Jesus geschenkt. Die Voraussetzung hat Jesus geschenkt. Und ja, das erinnert eigentlich an eine andere bekannte Aussage in der Bibel. Und zwar, was der Paulus in Kolosser geschrieben hat, Kolosser 3. Also ich gehe jetzt heute zweimal ein wenig näher noch auf andere Texte ein, einfach dass ihr seht, aha, das steht nicht nur da im 2. Petrus ganz hinten in der Bibel, sondern das steht einfach an anderer Stelle. Und zwar spricht da der Paulus in Kolosser, schreibt er mal vom alten und neuen Menschen, das ist eigentlich auch eine ziemlich bekannte Stelle, habt ihr bestimmt auch schon gehört. Die alten Charaktereigenschaften, die sind noch da und die müssen abgetötet werden, steht da. Und dann wird aufgezählt, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht. Habsucht wird als Götzendienst bezeichnet. Und auch dieser Brief ist an Christen geschrieben. Also an Leute, die Christen waren, sind, ist das alles noch da und muss abgetötet werden. Und da steht abgetötet, ja, also eine harte Sprache. Und das steht eigentlich in allen neueren Übersetzungen so. Und wir sollen den neuen Menschen anziehen. Und das ist ein Prozess, dem wir uns als Christen unterwerfen müssen. Und das ist es, wo wir uns als Christen mit beschäftigen, eigentlich ein Leben lang. Der neue Mensch, das merkt man dann, der trägt die Wesensmerkmale der göttlichen Natur. Da wird dann aufzählt, so beispielhaft, so Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, genau. Also, wir sollen uns nicht einfach damit abfinden, dass der alte Mensch unser Leben bestimmt und wir halt ständig in Sünde leben, auch wenn es so ist, dass Gott uns das immer wieder vergibt. Das ist schon so, da gibt es keinen Zweifel dran. Trotzdem können und sollen wir dieser Verderbtheit entfliehen, Stück für Stück. Das hat Gott so vorgesehen, dass mir den neuen Menschen anziehe, der seine göttlichen Wesenszüge trägt und der nicht von der Sünde so beherrscht wird. Und mit dem wir viel besser in der Lage sind, nach Gottes Wille zu leben. Und ich finde, es ist einfach eine ganz andere Perspektive, als immer Sklave der Sünde zu bleiben. Und die Voraussetzung dafür hat Jesus geschaffen. Und ja, Ich meine, wenn das so einfach wäre, gell, den alten Menschen abtötet, dann kann man nicht einfach mit dem Schießgewehr totschießen. Oder dann einfach so, jetzt ziehe ich es halt neu an, ich mache das einfach, was da steht. Wenn das so einfach wäre, gell, sondern es steht, das habe ich auch neulich erst zufällig gelesen, im 2. Korinther 3 steht es, dass wir durch das, dass wir auf Jesus schauen, lege mir den alten Mensch ab und ziehe den neuen Mensch an. Dadurch, dass wir auf Jesus schauen. Und Jesus, er geht da übrigens davon aus, dass wir den neuen Mensch mit der göttlichen Natur anziehen. Also ich war bei Petrus, jetzt Paulus, jetzt gehe ich zu Jesus. Man sieht es zum Beispiel in der Bergpredigt. Wer könnte schon annähernd so leben, wie es Jesus da von seinen Jüngern fordert? So Feindeliebe und so ist etwas vom Krassesten. So. Wer könnte schon so leben, ohne dass er Anteil an der göttlichen Natur bekommen hat? Und für Jesus ist es auch normal, dass Kinder Gottes Anteil an dieser göttlichen Natur haben und dass sie daran erkannt werden. Weil gerade das, was er da im Lukas, also was also als Bergpredigt gilt und im Lukas steht, da steht unter anderem, damit erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sagt Jesus da. Und Kind Gottes zu sein, das bedeutet als Jesus, also das bedeutet für Jesus auch, dass wir Gott ähnlich sind. Es ist jetzt nicht nur Kind Gottes so, ja, natürlich, wir hocken auf dem Schoß vielleicht von Jesus und er hat uns lieb, das stimmt ja alles. Aber es bedeutet für Jesus auch, Kind Gottes zu sein, bedeutet für Jesus auch, Gott ähnlich zu sein, so wie Kinder ihren Eltern ähnlich sind. Das hält Jesus für uns bereit. Jetzt lesen wir mal weiter in Vers 5. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben, der euch ja geschenkt wurde, dass zu eurem Glauben hinzukommt. Also, wenn man das so liest, oder mir ist am Anfang so gegangen, da habe ich mich gefragt, was? Zu dem Glaube, da soll was dazukommen? Seit wann reicht denn der Glaube nicht aus? Es ist so gedacht, er soll Auswirkungen auf unser Leben haben. Und wenn man jetzt da sitzt, alles daran liest, dann merkt man, wir sind wieder in dem Bereich. Jetzt kommt etwas, was uns auch nicht automatisch geschenkt ist, sondern was uns herausfordern soll. Und bevor wir da jetzt weiterlesen, schauen wir nochmal eine andere bekannte Stelle an, die das sehr anschaulich erklärt, warum das einfach notwendig ist. Oder die uns einfach eine geistliche Wahrheit ganz also anschaulich nahelegt. Und das hat auch wieder einen Paulus-Text. Und zwar 1. Korinther 3, Vers 10 bis 17. Das ist ein ganz bekannter Text. Der fängt so an: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Ein Grund. Grund ist ein Fundament. Und genauso wenig wie ein Fundament ist auch der Glaube einfach so ein Besitz, den man so in der Tasche hat. Fundament ist nicht so ein Besitz, den man so in der Tasche hat, sondern ein Fundament ist natürlich, das ist sehr wertvoll und es ist dazu da, dass man was da drauf baut. Und wir bauen auf jeden Fall, bauen wir dort was drauf. Jeder baut da was drauf. Einfach dadurch, wie wir unser Leben gestalten, dass wir leben und dass wir unser Leben gestalten, bauen wir etwas auf das Fundament, wenn wir Christus sind, auf das Fundament des Glaubens. Einfach wir Menschen, wir haben Visionen, wir haben Träume, das ist so in uns angelegt und so soll das auch sein. Und dadurch bauen wir. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir auf das gute Fundament mit guten Materialien weiterbauen. Und da steht dann, gerade in dem 1. Korinther 3, wir können mit Gold, Silber und Edelsteinen da drauf bauen. Und so ist es auch gedacht. Dass wir auf das tolle, ewige, von Jesus geschenkte Fundament mit wertvoller, beständiger Materialien bauen. Jetzt bauen wir da mal. Ihr seht, es ist alles Gold. Gell? Was wird denn da eigentlich gebaut? Weiß es aber laut der Stelle? Ja. Also Tempel war gut. Es ist nämlich so, da wird ein Tempel Gottes, da wird der Tempel des Heiligen Geistes gebaut. Der Heilige Geist ist ja in uns und da wird praktisch der Tempel des Heiligen Geistes gebaut. Und schon im Alten Testament, war das ja absolut wichtig, dass der Tempel mit gutem Material gebaut wird, mit dem Besten. Und so ist es auch bei uns. Und jetzt was ganz Besonderes, der Tempel, wenn der da drauf gebaut wird mit dem richtigen Material, der bleibt in Ewigkeit bestehen. Wir bauen jetzt schon den Tempel, oder wir bauen jetzt ein Bauwerk mit unserem Leben, das in Ewigkeit Bestand haben soll, das einem Himmel weitergibt. Jetzt ist es aber leider auch so, bei manchen Christen, die bauen so, die bauen mit minderwertigen Materialien, vor allem mit Stroh, oder so ist da genannt. Und wie kommt das? Warum machen die das? Oder, ja. Und das ist, man auf den ersten Blick ist das, ja, das ist halt einfach, das ist natürlich billiger, gell? Und es ist einfacher und es ist naheliegender. Bau ist ja sowieso schon so eine teure Sache, ja. Also bei uns baut auch jemand jetzt dann aus der Gemeinde und ich habe dann gesagt, Stroh und Holz, ne? Jetzt baut er aus Holz zufällig und das Haus ist auch nicht billig. Das, ja, auch in der Bibel ist es jetzt so, Bauen ist schon eine teure Sache und wenn wir jetzt mit Gold bauen, ja, das ist natürlich schon aufwendig, ja. Und das gute Material, das gibt es nicht einfach so an jeder Straßenecke. Wir müssen uns das Gold nach und nach von Gott schenken lassen. So minderwertige Materialien, die finden wir ganz einfach auch selber. Ja, und die finden wir überall in der Welt. Und im übertragenen Sinn heißt es, dass die Christen, die so ihr Leben bauen, die machen das mit dem kurzfristigen, schnellen Gaudi, das man halt so, das die Welt so anbietet, an fast jeder Ecke. Und ja, das ziehe sie dem vor, was Gott uns an Lebensinhalt schenken will. Und manche denken auch so, ja, der Glaube und vor allem meine Errettung, die sind super. Ja, und die habe ich jetzt in der Tasche und das Fundament reicht mir jetzt und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ja, jetzt lebe ich ja vielleicht noch 30, 40, 50 Jahre. Jetzt lebe ich einfach so weiter wie alle anderen um mich herum auch, das auch machen. Und jetzt schaue ich einfach danach halt einfach möglichst viel Spaß zu haben im Leben. Und das, ja, das ist durchaus verbreitet, die Einstellung auch unter Christen. Und das war wohl auch schon damals so, ja. Und das zu beobachten hat Petrus einfach auch geschmerzt. Andere, die machen sich vielleicht überhaupt keine Gedanken, wie so ein Leben als Christ überhaupt weitergehen soll. Und sie überlassen das einfach alles so der Eigendynamik. Und so entsteht da ganz automatisch so eine Hütte aus schlechtem Material. Ein verhunzter, elendiger Tempel. Ja, wenn die im Alten Testament so gebaut hätte, glaubt ihr, dass der hätte seinen Zweck erfüllt? Und Paulus schreibt dann, ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Der Tempel wird im Gericht verbrennen. Und obwohl diese Menschen selber gerettet wären, sie wären gerettet, das haben wir ja vorher gleich gesagt, am Anfang schon. Obwohl sie gerettet wären, entsteht ein großer Schaden, weil viel Heil, das Gott für diese Menschen bereithält, verloren gehen wird. Der Lohn ist dahin, so steht es da. Der Lohn ist dahin. Und in der Ewigkeit, da wären diese Christen dann es sicher bitter bereuen. Aber auch schon hier im Leben, auch hier ist schon die Beziehung zu Gott getrübt. Denn der Heilige Geist, er wohnt nicht gern in so einem Tempel aus Stroh. Und ein Tempel, der steht für die Gemeinschaft der Menschen mit Gott. Und ja, wenn das dann so ist, Gott kann die Christen nicht mit Gabe und mit den Gabe und mit den Vollmacht des segnen, die er eigentlich bereitgehalten hat. Und irgendwelche Früchte des Glaubens, die wäre kaum zu finden sein. Ja, in dem Korinther-Text, da wird es nicht drauf eingegangen, was also diese Materialien, was da genau damit gemeint ist. Aber sie unterscheiden sich darin, dass das gute Material dem Gericht standhält und dass es in Ewigkeit bleiben wird und das schlechtere Material verbrennt. In der Ewigkeit wird da nichts mehr davon da sein. Es war halt alles nur von der vergänglichen Welt. Und vielleicht sollte man also einmal sein Leben anschauen und sich überlegen, was von dem, was mich so umtreibt, hat eigentlich in Ewigkeit Bestand und was wird vergehen. Ich meine, das sind jetzt zwei Extremfälle. Ja, beim einen alles aus Gold gebaut, beim anderen alles aus Stroh. Natürlich müssen wir uns als Christen im Alltag auch mit vergänglichen Dingen beschäftigen. Aber es ist schon die Frage, wofür schlägt unser Herz? Wo investieren wir uns? Oder wo erwarten wir eigentlich das Leben davon? Und wir wären aufgerufen, mit dem guten, ewig beständigen Material unser Leben zu bauen. Also das war jetzt Korinther-Text. Jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Text. Das war jetzt eigentlich nur Erklärung, warum das notwendig ist, dass zum Glauben noch was dazukommt. Ja, so ist es auch hier. Der Glaube ist nämlich etwas, worauf wir aufbauen müssen. Er soll nicht für sich stehen bleiben. Mein Leben soll verändert werden. Und jetzt wäre da ab in dem Vers 5, den ich noch nicht vollständig vorgelesen habe, da wird jetzt ein bisschen so aufgezählt, was das wertvolle Material, was da eigentlich konkret damit gemeint ist. Ich lese mal. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu allen Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Setzt alles daran, strebt danach. Heißt es, ich muss jetzt irgendwie das selber machen? Muss ich mich da abmühen? Also das Wichtigste ist zunächst, dass wir dieses göttliche Material verwenden wollen und dass wir das andere minderwertige Material nicht verwenden wollen. Das ist mal das Erste und das ist auch für Christen nicht selbstverständlich, dass das klar ist. Und wenn wir wirklich mit dem Gold bauen wollen, dann wäre mir Gott auch inständig um das Material bitte. Gott wartet darauf, dass wir ihn bitten und er freut sich darüber, es uns zu geben. Und ja, teilweise wird es auch Mühe kosten, aber wollen wir nicht gern für Gott auch Mühe aufbringen? Ist es nicht auch eine praktische Auswirkung unserer Liebe zu ihm? Wir bauen schließlich seinen Tempel. Und ohne unseren Wille wird es nicht gehen, obwohl es ohne seine Gnade natürlich noch viel weniger gehen wird. Er hat unendlich viel mehr für uns getan. Also da die Charakterfestigkeit, das ist jetzt halt eine neue Genfer Übersetzung, wo das so steht. Eigentlich, wenn man das jetzt so wortwörtlich übersetzt, dann würde es wohl heißen, ethische Vortrefflichkeit oder eigentlich ja, gutes Handeln. Das, was eigentlich jeder normale Mensch so als gutes Handeln bezeichnen würde, das sind viele einzelne Taten und Entscheidungen im Alltag, oftmals auch nur kleine. Aber ja, wir werden uns dazu entscheiden müssen, machen wir das so, machen wir es nicht so. Auch wenn Gott uns dazu die Kraft schenken wird, werden wir uns dafür entscheiden müssen. Oder die geistliche Erkenntnis. Natürlich muss der Heilige Geist uns die geistlichen Wahrheiten aufschließen. Aber er wird es nicht machen, wenn wir nicht intensiv in der Heiligen Schrift lesen. Und wenn wir uns seinem Wort nicht aussetzen, dann wird er es nicht machen können. Also das spielt einfach beides mit rein. Es ist die Rede von Selbstbeherrschung, von Standhaftigkeit. Und Standhaftigkeit, die können wir besonders dann lernen, wenn nicht alles glatt läuft. Und wenn wir durch Schwierigkeiten gehen müssen, die Gott nicht immer wegnimmt oder die er nicht immer sofort wegnimmt, dann haben wir die Möglichkeit, Standhaftigkeit zu lernen. Und Standhaftigkeit ist was Wertvolles. Dann heißt da Ehrfurcht vor Gott. Und da stellt sich auch die Frage, wollen wir das überhaupt so sehen, dass Ehrfurcht vor Gott überhaupt so ein goldener Bestandteil unseres Lebens sein sollte? Wollen wir das überhaupt, sehen wir das überhaupt als notwendig an? Also ich höre die Christen da ganz wenig drüber reden, über Ehrfurcht vor Gott. Da geht es oft dann, naja, so mehr oder weniger so kumpelhaft. Und ist ja auch, natürlich darf ich mir zu Gott kommen, ja, und wie ein Kind zum Vater und wie ein Freund. Trotzdem ist wichtig, dass die Ehrfurcht vor Gott nicht verloren geht. In der frühen Christenheit war das anders. Da war das klar, dass die Ehrfurcht vor Gott notwendig ist und ein goldener Baustein unseres geistlichen Lebens sein muss. Und am Schluss steht die Liebe. Die Liebe ist ja auch beim Paulus eigentlich die höchste Gabe. meine, dass Liebe was Tolles ist, ja, das wissen wir alle. Das ist auch den Nichtchristen klar, dass Liebe was Tolles ist. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, warum schreibt eigentlich der Petrus nicht einfach gleich von Liebe? Warum eigentlich so ein umständlich weiter Weg über teilweise so unpopuläre Stationen? Also ich glaube, Petrus sieht es so, dass wir nicht einfach so ohne weiteres Liebe leben können, sondern damit wir Liebe leben können, braucht es einen guten Unterbau. Da muss sich unser ganzes Leben auch von Grund auf ändern. Dann sind wir auch fähig, Liebe zu leben. Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Aufzählung abschließend ist oder dass es immer genauso in der Reihenfolge sein muss. Was Petrus halt auch wichtig war, wir müssen es einfach auch wollen. Wir sollen den Dingen die oberste Priorität einräumen. Und dann werden wir mit der Zeit auch mehr und mehr von dem göttlichen Material empfangen. Wir empfangen es dadurch, dass wir auf Jesus schauen. Wir empfangen es teilweise durch Gebet, dass wir Gott einfach bitten. Wir empfangen es aber teilweise auch dadurch, dass wir einfach umsetzen, was Gottes Wille ist. Ich lese mal weiter. Doch wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Also das ist einfach, wenn wir der Sache einfach nur eine niedrige Priorität einräumen, dann verfangen wir uns ganz schnell in den weltlichen Dingen, so wie alle anderen Menschen halt auch. Wenn wir der Sache nicht Priorität geben, dann bauen wir auf dem Fundament Jesus mit Stroh weiter. Und Petrus nennt es kurzsichtig. Es ist klar, auf vergängliche Dinge zu setzen, ist immer kurzsichtig. Dann wird er da gesagt, ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Das heißt, ein Christ, der so lebt, das ist eigentlich so, wie wenn er vergessen hätte, dass er eigentlich einmal Christ geworden ist. Und dann lebt er so wie alle anderen auch. Da gibt es praktisch keinen Unterschied mehr zu sehen. Er verbringt seine Zeit so wie alle anderen auch. Er hat die gleiche Priorität so wie alle anderen auch. Er redet und handelt so wie alle anderen. Ja, kann man mal auch in sich gehen und sich fragen, sind bei uns die Unterschiede, sind sie sichtbar? Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Also im Schluss, da motiviert Petrus nochmal ganz kräftig. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, mit seinem Material zu bauen, das er uns geschenkt hat. Und Gott wird es reich belohnen. Und ich wünsche jedem von euch und jedem von uns von Herzen eine große Sehnsucht danach, von Gott belohnt zu werden und ihm zu gefallen. Das ist nicht irgendwie langweilig. Ja, Gott will uns nicht den Spaß verderben. Er will, dass wir glücklich sind. Er will, dass wir das beste Leben haben. Und er weiß auch, wie es geht. Und Gottes Lohn ist unendlich mehr als alles, was wir auf der Erde so zusammenkratzen können und am Ende dann doch wieder verlieren. Ja, im Leben als Christ, da geht es um mehr als nur darum, halt irgendwie gerettet zu werden und halt so irgendwie in den Himmel kommen, egal wie. Es geht um mehr. Gott hält mehr für uns bereit. Amen.